Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei den Dark Souls Diaries. Hier sind sie, ihre Dark Souls-Experten, angekommen im Earthen Peak, dem Gebäude mit den Windmühlen vorne dran. Und ich begrüße den Deutschlands führenden Dark Souls-Experten mit mir zusammen, Tom Schott. Hallo Tom.
Der Peak der Frustration soll in dieser Folge erreicht werden.
Ja, das ist, oh, wunderbar. Wunderbare Überleitung und ich kann das echt nur unterschreiben. Das ja. Ende dieses Abschnitts ist das tiefste Tal der Tränen, in das ich bislang in Dark Souls 2 hinabgestiegen bin. Bevor wir dazu kommen, werden wir aber erstmal über den Weg dorthin sprechen. Der geht nämlich eigentlich ganz geil los. Wir haben in der letzten Folge haben wir schon hier über große, starke Männer mit dicken Hämmern gesprochen.
Mhm.
Und die kommen ja schon beim Betreten dieses Areals. Und da macht das Spiel etwas, was ich eigentlich ziemlich geil fand. Da sind nämlich Räume, die sind vollgestellt mit großen Vasen. Und wir wissen, in den Vasen von Dark Souls 2, da verbirgt sich meistens entweder nix oder nix Gutes. Ja, also entweder ist es nur so mal zum Durchrollen und ein bisschen Scherben machen. Oder da sind dann irgendwelche, da ist dann mal Öl oder Pech oder sonst irgendwas drin, was einem zukleistert und wenn man dann irgendwie mit Feuer in Berührung kommt, steht man auf einmal in Flammen. Da sind Sachen drin, die unsere Rüstungen wegätzen oder eben Gift. Aber hier ist es so, da sind diese Gegner und die, wenn die dich sehen, dann kommen die sofort auf dich zugestürmt. Und weil das so bullige Typen sind, rennen die durch alles durch, inklusive Vasen und diese Vasen sind voll mit Gift. Und dann ist der sofort mit diesem grünen Giftschleim überzogen und verliert auch Gesundheit. Also das betrifft auch den Gegner. Und das heißt also, was ich natürlich gemacht habe, ist, ich trigger den, lass den auf mich zurennen und dann ziehe ich mich einfach zurück und schaue, wie so langsam die Lebensenergie rausgesaugt wird. Und das fand ich geil. Das war eine coole Idee. Das macht diese Encounter ziemlich simpel, aber diese feindliche Umwelt diese Gegner auch betrifft, das fand ich gut.
Ich habe das so ein bisschen empfunden wie so ein kleines Leckerli, das mir nochmal zugeworfen wird, bevor es dann zur Kastration beim Tierarzt geht. Es war so dieses so, ach guck mal, wir haben hier so ein ganz leichtes Areal in dem Sinne gebaut, so hier, guck mal, sind die Vasen, da laufen diese breiten Gegner auch durch, davon sterben die dann auch schon fast, du musst die nur noch anpusten und dann sind sie tot und du hast was Tolles gemacht, du warst sehr klug, du hast die Umgebung zu deinem Vorteil genutzt. Das war so offensichtlich und gleichzeitig so befriedigend, da habe ich mich richtig gefreut, aber da auch ehrlich gesagt schon gedacht, ist das jetzt die Liebkosung, weil die schon wissen, was als nächstes auf mich wartet, stellt sich heraus, ja, exakt das ist es.
Rückblickend wird einem einiges klar.
Ja. Aber ich mag auch überhaupt auf dem Weg zum ersten Bonfire in diesem Areal, da sind ja viele dieser Vasen und das wird es dann auch im Earthen Peak selbst gleich nochmal geben. Aber ich mag immer sehr, was die für eine Spannung aufbauen, nur dadurch, dass sie da sind. Du gehst in so einen Bereich dann rein und siehst diese teilweise ja wirklich dutzenden Vasen und Behälter und die stehen ja einfach nur rum. Aber du guckst sie an und denkst natürlich schon an das, was passieren könnte, dass du da durchrollst, dass du die versehentlich mit deiner Riesenkeule selbst aufschlägst und dich vergiftest. Und das gibt dem so eine ganz spannungsgeladene Atmosphäre, das genieße ich sehr.
Ja, und also wie gesagt, ich mochte es einfach, das macht, finde ich, so eine Spielwelt sofort lebendiger und glaubwürdiger, wenn so eine Interaktion zwischen Systemen für dich sichtbar wird. Ist genauso wie es an sich irgendwie nicht spielerisch irrsinnig wertvoll ist, wenn in so einem, weiß ich nicht, Gothic oder so, sich irgendwelche Tiere, die in dieser Welt existieren, auch gegenseitig bekämpfen. Aber es wirkt auf einmal glaubwürdiger. Wenn das nicht einfach nur so Roboter sind, die da überall im Gebüsch nur darauf lauern, dass ein Spieler vorbeikommt und ansonsten eigentlich quasi starr in dieser Welt rumhopsen. Sondern ne, sie haben ein Leben außerhalb. Nicht alles dreht sich nur um dich und alles ist nicht nur für dich relevant, sondern eben auch für andere. Das fand ich relativ cool. Ich habe dann auch übrigens ganz früh in dem Areal eine Figur wieder getroffen, Tom, die wir kennen. Hast du die auch entdeckt?
Du, da musst du mir auf die Sprünge helfen, glaube ich.
Da ist nämlich, wenn du bei Earthen Peak, es gibt zwei Zugänge in dieses große Gebäude. Und ich glaube, bei dem rechten, ne, es gibt diese Brücke, die darüber führt, das ist so der direkte Weg. Und dann kann man hinter der Brücke nochmal eine Abzweigung rechts nehmen. Da gibt es einen anderen Zugang. Und da ist dann in so einem Nebenraum diese Gestalt, die wir schon mal diskutiert haben, aus dem Turm der Lost Bastille mit der Frauenstimme und dem Gesicht eines alten Mannes. So. Und da ist mir jetzt diesmal, ne, weil wir hatten die Diskussion vorher schon darüber, diesmal habe ich natürlich mal genauer hingeschaut und jetzt ist mir aufgefallen, aha, diese Figur trägt eine Maske.
Ja, das habe ich auch nachgeguckt. Stimmt, da habe ich auch drauf geachtet. Richtig.
Und das ist also das Rätselslösung. Also wir haben es nicht mit einer männlichen Figur mit Frauenstimme zu tun, sondern es ist eine Frau, die eine Maske trägt und das, die Maske ist das Gesicht eines alten Mannes. Das heißt, sämtliche Spekulationen rund um diese Figur, die vorher stattgefunden haben, alles für den Arsch sozusagen. Ja, es gibt eine einfache Erklärung dafür. Die macht aber was ganz Interessantes, weil die Dialoge, die man mit der hat, Gott, ich habe mir den Namen jetzt wieder an der Stelle nicht neu aufgeschrieben, egal. Auf jeden Fall, die erzählt, dass sie durch diesen Fluch, dem ja alle unterliegen, nach und nach ihre Erinnerungen verliert, ne? Und dass ihr das Angst macht. Und da habe ich gedacht, so krass, das ist ja eigentlich eine Thematik, die an sowas wie Demenzerkrankungen erinnert. Mhm. Wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ob man dieses Ganze, ob man das ausweiten kann, ja, diese Meta-Erzählung, ob das Hollowing, ja, und der Verlust von hier Erinnerung, Gedanken und Verstand oder sowas, ob man das so lesen kann. Wahrscheinlich gibt es da auch schon 3 Doktorarbeiten zu.
Ich will es ja gar nicht sagen, aber ich sag's jetzt. Es gibt sicherlich auch Lore-Videos auf YouTube dazu.
Ja, wahrscheinlich.
Aber cool, ja.
Also alle auf der Dark Souls University sitzen da und sagen, alter Hut und sowas. Aber da habe ich das erste Mal auf einmal gedacht, so, ach, interessant, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob das in diese Richtung lesbar ist.
Ja.
Ein bisschen, also man stutzt sofort, wenn man in diese Richtung denkt, weil ja, wir haben ja schon, glaube ich, in der letzten Folge erst haben wir kurz drüber gesprochen, dass viele von diesen Hollows werden ja wahnsinnig und aggressiv. Und das ist natürlich dann jetzt bei dieser Lesart dann sofort ein Stolperpunkt, wo es dann auch eher kritisch würde, wenn man das so lesen wollte. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz nett. Und das Schlimme ist, das kann ich jetzt schon mal vorgreifen, weil ich es hinterher nämlich sonst ganz bestimmt vergesse. Ich werde, sehr viel später bin ich in diesen Raum nochmal zurückgekehrt, weil da ist auch eine von diesen Ferris Lockstone Contraptions in der Wand. Und da hatte ich damals sehr wenige von den nötigen Schlüsseln für diese Art von Geheimnis sozusagen und habe das Ding nicht benutzt. Und ich bin da zu einem späteren Zeitpunkt zurückgekommen und habe diesen blöden Ferris Lockstone da reingestopft. Weißt du, was man da kriegt?
Ich glaube es, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, ich habe den geöffnet. Ist da, ich frage mal so rum, vielleicht verwechselt es aber auch mit einer anderen Stelle. Erstmal ganz grob, ist da ein Ring zu finden? Mhm. Ist da ein Ring zu finden, dessen Eigenschaft eine ist, die dir in diesem kommenden Areal durchaus hilfreich sein könnte?
Insbesondere mir, ja.
Sehr gut, ja, genau, schön, Giftresistenz. Sehr gut,
den habe ich. Da gibt's den Poison Bite Ring, den ich erst finden werde, wenn das sehr alles gut. Schon längst Geschichte ist. Oh, da habe ich mir schon leicht in den Arsch gebissen.
Sehr gut, toll. Ja, also den habe ich. Da habe ich schön reingefüttert und mir den geholt. Da fühlte ich mich auch tatsächlich direkt ein bisschen besser.
Nee. Ja, und dann, jetzt, was dann als erstes passiert ist, es setzt so eine gewisse Ernüchterung und Enttäuschung ein, muss ich zugeben, weil ich habe ja dieses, wir haben ja davon gesprochen, ne, dieses Gebäude mit diesen Windmühlen, lalala und sowas. Und ich habe mir, weiß der Himmel, was vorgestellt, was ich jetzt da drinnen entdecken werde. Ich habe gedacht, Mensch, das ist jetzt geil, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt ein cooles Areal. Und in meinem Kopf habe ich so was erwartet, so ein bisschen wie die Bibliothek von Seath the Scaleless, ne?
Ja.
Also etwas, das ganz viel nochmal erzählt, einfach durch das Erleben dieses Gebäudes, seine Funktion, was da passiert und so. Ein bisschen ist da schon drin und so, aber eigentlich ist es größtenteils eher so eine große Burg, durch die man durchrennt. Und da war ich ein bisschen enttäuscht.
Es ist so ein bisschen Sense Fortress. Daran musste ich denken. Es ist weniger Bibliothek und mehr Sense Fortress, was bedeutet Geschicklichkeitsparcours über Brücken, nicht von Gegnern runterstoßen lassen und dann bist du eigentlich auch schon durch.
Ja, aber
also ähnliche Ernüchterung bei mir.
Aber Sense Fortress hatte viel mehr einen eigenen Charakter. Sense Fortress war ja so ein bisschen das Fort Boyard von Dark Souls. Auch wieder eine Referenz, die du kennst als Kind der 80er.
Ja. Aber ich stimme dir beim eigenen Charakter zu. Und das ist hier dann wieder so ein, das ist genau wie Enhancement Corps schon wieder. Ähnliches Prinzip. Du erkennst es irgendwie wieder, erinnert dich an was, was du schon mal gesehen hast in dem Vorgängerspiel, aber wesentlich uninteressanter gestaltet.
Ja, ähnlich, aber schlechter. Also, ja. Denn, wie gesagt, also Science Fortress ist so ein Hindernisparcours. Takeshis Castle des Dark Souls, vielleicht ist das hilfreicher. Und hier ist es halt, eine Burg. Und da gibt es ein paar bemerkenswerte Dinge zu entdecken. Figuren und so, aber ich hatte viel, viel größere Erwartungen, weil das Design von außen war so geil und so außergewöhnlich. Ich habe auch irgendwie gedacht, dass das jetzt im Innern irgendwie wieder wie so ein Uhrwerk ist oder wie einfach, ne, dass da überall diese beweglichen Teile jetzt vielleicht zu sehen sein würden und sowas. Und auch davon gibt es ehrlich gesagt nicht viel. Es ist halt eine große Burg, die ist halt vollgestopft mit durchaus teilweise ganz interessanten Gegnertypen. Hier übrigens kommt aber immerhin zum Tragen, was ich in früheren Folgen schon gesagt habe, das machen sie nicht durchgehend so gut, aber hier sind teilweise sehr interessante Gegnerplatzierungen. Gerade mit diesen Feuermagierinnen machen sie ganz interessante Sachen. Da gibt es Gänge oder Räume, die sind auch vollgestopft mit so explodierenden Vasen, die mit diesem Öl gefüllt sind, die also quasi, wenn sie von so Feuerbällen getroffen werden, nochmal zusätzlich in die Luft fliegen. Und dann stehen da diese Feuermagierinnen rum, die sind auf erhöhten Plattformen, die sind in so kleinen Alkoven versteckt und sowas. Und da musst du höllisch aufpassen. Genauso wie es so eine Art kopflosen Ninja gibt. Ne? So ein bisschen wie hier der Hesse aus Sleepy Hollow, nur sehr agil. Und die klettern ab und zu von der Seite hoch, die fallen auf einmal von der Decke runter, die machen irgendwie so einen Backflip und entziehen sich deinem herzhaften Schwertschwung, von dem du eigentlich schon dachtest, dass er das Problem jetzt erstmal beheben wird und solche Geschichten. Und die springen dann auch auf einmal zwischen irgendwelchen Giftvasen umher. Du willst die endlich erschlagen, aber du willst nicht die Vase treffen, damit du nicht irgendwie zusätzlichen Schaden nimmst und so. Und die Konstruktionen dieser Gegner-Encounter in dem Areal sind weiterhin auf jeden Fall auf einem höheren Niveau.
Ja, da bin ich auch bei dir. Da hast du ja im Grunde schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Diese Assassinen waren für mich unheimlich nervtötend, weil ich ja diese langsame Schlagkeule habe. Und da war es gar nicht so einfach, den Herr zu werden. Und dann habe ich zum ersten Mal was gemacht, was du die ganze Zeit schon gemacht hast. Weil bei mir mittlerweile, jetzt muss ich eigentlich zurückgreifen, ich habe jetzt irgendwann mal gemerkt, dass bei mir sich tatsächlich was verändert hat, was dieses Respawn-Verhalten der Gegner angeht. Und zwar gab es dann Areale, in denen tatsächlich, mir ist das mehr so beiläufig aufgefallen, dann tatsächlich keine Gegner mehr gekommen sind. Es waren immer die Momente, als ich dann gegrindet habe für irgendwie ein Level-Up mal noch fix oder irgendwie mir irgendwie was kaufen wollte, ein Item oder so. Und da habe ich gemerkt, manche kommen nicht mehr. Und dann ist mir tatsächlich was aufgefallen und ich glaube, daran muss es wohl dann gelegen haben, dass ich ganz zu Beginn einen Wechsel vollzogen habe, der mir erst im Nachhinein von der Tragweite bewusster wurde, nämlich die Sache mit den Orden. Das scheint ja bei dir irgendwie gar keine Rolle zu spielen, aber ich habe ja ganz am Anfang diesen komischen Champions-Orden da ausgewählt. Und wenn ich mir das jetzt so langsam mal alles zusammenpuzzle, muss es einfach daran gelegen haben, dass ich am Anfang diesen Orden beigetreten bin, ganz am Anfang in der ersten, zweiten Spielstunde. Dann habe ich ja diese irgendwann Stunden später auf Twitter mal dieses Video gepostet von dem Areal mit den Schiffen und so weiter, wo dann jemand sagte, was ist denn mit deinem Orden los? Und andere sagten, sag ihm nichts. Und da dachte ich ja schon, also es muss ja offenbar wohl eine Bewandtnis haben, auch wenn man nicht Leute invadet oder so. Und dann nochmal später habe ich ja dann diesen blauen Orden, bin ich dem beigetreten, um diesen blauen Ritter zu überzeugen, mein Freund zu sein, woraufhin ich ihn ja auch erschlagen habe. Und da habe ich ja schon den Orden gewechselt. Und danach ist mir nach und nach immer wieder aufgefallen, jetzt gibt's eben doch die Areale, wo keine Gegner mehr auftauchen. Es hat aber lange gedauert, bis ich das mal in Zusammenhang gebracht habe. Und hier habe ich jetzt zum allerersten Mal die Probe auf Exempel gemacht und mir gedacht, okay, wenn es wirklich daran liegt, jetzt bin ich auf jeden Fall nicht mehr in dem allerersten Orden, sondern in diesem blauen Orden schon seit Stunden. Jetzt mache ich das mal so und werde versuchen, diesen Level frei zu grinden, bevor ich dann zu dieser grauen Nebelwand des Areals gehe. Also wirklich nicht wegen des Level-Ups grinden, sondern ich will nicht ständig gegen diese Assassinen kämpfen, die für mich so anstrengend sind. Und siehe da, es hat funktioniert. Ich habe tatsächlich ganz lange mit denen zugebracht und dann sind die irgendwann nicht mehr aufgetaucht.
Ein Glück kommt diese Auflösung.
Endlich. Endlich.
Das Geile ist, ich habe ungelogen, glaube ich, zumindest in der Geschichte von den Dark Souls Diaries. Immer mal wieder schreiben mir die Leute auch nette E-Mails. In den Foren-Thread schaue ich aus Spoilergründen nicht rein, damit wir weiterhin unsere eigenen Dummheiten machen können und nicht ständig vorgewarnt werden oder ähnliches. Aber E-Mails, die mich erreichen, da gucke ich dann doch häufig rein, auch einfach nur, damit ich den Leuten vielleicht nochmal ein, zwei Zeilen zurückschreiben kann, sagen, danke, dass du mir geschrieben hast. Und ungelungen, ich habe so viele E-Mails gekriegt, wo die Leute gesagt haben, ich weiß, woran das liegt, ich weiß, was Tom gemacht hat. Und ich hatte das völlig vergessen. Ich weiß, wir haben am Anfang mal drüber gesprochen, dass du diesen Covenant of Champions akzeptiert hast, wo ich noch gesagt habe, das ist doch das Ding, wo das Spiel sagt, ich werde jetzt schwerer, wenn du das machst. Das macht man doch nicht bei Dark Souls. Es wird doch schon schwer genug sein, ohne dass wir uns jetzt hier direkt einen Arm auf den Rücken binden. Vor allem, das war ja auch noch am Anfang. Jetzt im Nachgang muss ich ja sagen, vielleicht sollte ich mal da vorbeischauen, ja, wenn, nachdem ich mich jetzt irgendwie so überlevelt habe. Auf jeden Fall, also da... Ich glaube, das sind wirklich, wenn du dir vorstellst, dass wir uns in so ein Aquarium gesetzt haben, in dem wir jetzt Dark Souls spielen, da waren Leute, die haben die ganze Zeit an diese Scheibe getrommelt und gesagt, nein, Tom, nein.
Das war echt ganz komisch. Ich weiß auch, ich habe dann auch, als ich dann gemerkt habe, okay, es scheint wirklich jetzt an diesem, es muss daran liegen, habe ich auch gedacht, wie finde ich das denn jetzt eigentlich? Also bin ich jetzt im Nachhinein frustriert von mir selbst oder finde ich das gut? Also einerseits war es natürlich gut, weil wir erinnern uns ganz am Anfang Hildegard Tower, da habe ich ja direkt mal 32 Level mir gefarmt, weil die Gegner ja nicht verschwunden sind. Das war für mich sicherlich irgendwie auch schön und toll und hat mir geholfen. Aber andererseits, es gab seitdem so oft Momente, in denen ich mir dachte, es wäre so viel einfacher, wenn die Gegner einfach nicht mehr ständig da wären. Und hier war es das erste Mal, dass ich das auch genießen konnte. Wie gesagt, da werden wir noch drüber sprechen. Den Boss dieses Areals, den musste ich häufiger besuchen. Und wenn ich da ständig diese Gegner gehabt hätte. Und es geht ja nicht nur um die Gegner, sondern auch um das, was du gerade gesagt hast. Der Weg dorthin ist genauso gespickt mit diesen Fallen, sage ich mal, die du gerade beschrieben hast, nämlich da stehen diese Giftvasen in engen Gängen. Du musst aufpassen, dass du die nicht selber aufschlägst. Dann gibt's die Feuermagierin, die das auch aktivieren kann. Das war sehr anstrengend. Und dann sich einfach mal drauf zu konzentrieren und zu sagen, ich räume jetzt einfach diesen Weg einmal frei und kann in Zukunft entspannt zu dem Endgegner da laufen, das hat mir hier wahnsinnig geholfen.
Ja, also was mich wundert ist, dass die Konsequenzen gar nicht drastischer gewesen sind. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass das so ein Ding ist, das haben sie eingebaut für die echten Dark Souls Cracks, weißt du? Also so hier die Leute, die das mit verbundenen Augen und diesen Donkey Konga Trommeln durchspielen. Dass die sich da nochmal. Und ich habe eigentlich jetzt dann hinterher, nachdem mir das dann klar wurde, was da passiert ist sozusagen, habe ich eigentlich gedacht so, Mensch, ja, der Dom, der muss ja eigentlich ein krasser Dark Souls-Crack sein, weil ich hatte gar nicht das Gefühl, dass deine Spielerfahrung so stark von meiner abweicht, außer dass dieser Respawn ausgesetzt ist.
Du, André, also das können wir mal wirklich festhalten, dass ich ein krasser Dark Souls-Spieler bin, ist eigentlich mittlerweile erwiesen. Erinnert, ich muss es nochmal sagen, ich habe durchgespielt Bleitown mit Flugzeug komplett, das ist schon mal eine Leistung. Und bitte nicht vergessen, ich habe den Gatter durchgespielt, ohne eine einzige Fackel anzumachen. Beide Sachen sind so ein bisschen auch geerdet durch meine Sturköpfigkeit in diesen Momenten. Aber nichtsdestotrotz habe ich geschafft. Also ich glaube, gewisse Fähigkeiten kann man mir hier nicht mehr absprechen.
Also eigentlich solltest du jetzt schon demnächst so auf den Guitar Hero Controller wechseln, denke ich.
Wir haben nie über unsere Eingabegeräte gesprochen, mit was wir hier eigentlich spielen.
Genau. Ja, es gibt noch einen Zwischenboss übrigens. Ich habe das Gefühl, dir geht's ein bisschen wie mir und du hast ihn schon wieder vergessen, bis du ihn jetzt in deinen Notizen vielleicht entdeckst. Es gibt nämlich ja noch den Covetous Demon. Einfach so ein, weiß ich nicht, so ein fettes Wurmviech, aber Wurm mit so zwei Ärmchen oder sowas. Aber der ist ehrlich gesagt auch ehrlich so eine Randnotiz. Ne? Man geht durch dieses Anfangsgebiet durch mit den ersten Giftvasen und sowas und dann kommt schon sehr schnell eine Nebelwand und dann hat er da sein kleines Bossareal. Das ist halt wirklich so ein Jabba the Hutt mit Ärmchen, der da rumkriecht und den haut man relativ easy weg. Also der ist nicht das Problem an dem ganzen Ding.
Da hatte ich auch wirklich den Eindruck, du hast vollkommen recht, ich habe den bis jetzt zu den Notizen quasi wieder vergessen, da hatte ich den Eindruck, der hat einen coolen Namen, aber er will eigentlich nur erlöst werden. Das war so einer, der stand zufällig in der Reihe, als der Gott dieser Welt die Bossrollen verteilt hat und dann hat er gesagt, ah, ich bin doch nur so ein Nacktmull und dann sagt er, nein, du bist jetzt der Demon of Earthen Peak. Und dann hopst er da rum und dann komme ich vorbei und ramm ihm aber die Keule durchs Gesicht, dass ich mir dachte, das war jetzt eigentlich, ich hätte nicht mal stehen bleiben müssen. Also das war ja gar kein Problem.
Ja, genau, das ist wie bei den Ninja Turtles. Weißt du, wo ja da auch irgendwie dieses Us dann immer alle Viecher in irgendwas verwandelt und dann gibt's halt die Turtles und dann gibt's hier, wie heißt es, Bebop und Dingsbums oder sowas da. Und er ist halt irgendwie das arme Würmchen, das auch was davon abgekriegt hat und dann aber wirklich zu dem unterwältigsten Monster geworden ist. Und alle so, na, okay, dann stell ihn da unten rein.
Es ist so ein bisschen, um vielleicht mit den Worten meiner Generation zu sprechen, die umgekehrte Weiterentwicklung von Carpador zu Garados. Ne? Wir wissen es alle, Carpador, der Fisch, der nur Platscher kann, kein Angriff möglich. Und Garados, die Weiterentwicklung dieses riesen Lindwurm-Ding. Und er bleibt halt einfach bei Carpador. So, guck mal, jetzt haben wir alle Generationen abgeholt mit dem Vergleich.
Wunderbar, wunderbar. Ja. Das ist Inklusion im Podcast, meine Damen und Herren.
So ist das.
Genau. Und dann aber, es wird dann so nach und nach. Also wie gesagt, ne, leichte Enttäuschung, wie viel da tatsächlich drinsteckt. Es gibt so ein paar Momente, finde ich, in dem Areal, wo es dann interessant wird, auch so ein bisschen in dieser Erzählung durch die Umgebungsgestaltung, wo ich aber trotzdem das Gefühl hatte, so passt das hinterher eigentlich? Weil wir kommen aus diesem Areal, der so nach Bergbau aussieht. Und was aber in diesem Earthen Peak innen drin zu sehen ist, es gibt sowas wie riesige Fleischwölfe oder Mixer, also so in den Boden eingelassene runde Vertiefungen, über denen so eine, so wie so ein Mercedes-Benz-Stern aus Klingen rotiert, alles in riesengroß sozusagen. Das steht still, da kann man auch teilweise reinspringen, aber das sieht aus, als ob dort große Mengen von vielleicht Fleisch zerhackstückt werden. Und dann gibt es weiter oben auch so Töpfe, die von der Decke hängen, an Ketten, aus denen Gliedmaßen herausragen, als würden irgendwelche Kreaturen darin gekocht. Und dann habe ich gedacht, okay, das vorige Areal hieß ja Harvest Valley. Ist das jetzt der Reveal, was hier geharvestet wird, nämlich Lebewesen? Aber andererseits, die ganze Anmutung vorher sah ja wirklich aus, wie hier schuften Leute in den Giftgasminen. Und das blieb für mich unklar. Sollen das, was ich so als Fleischwolf aufgefasst habe, ist das eher was so Steine zerkleinert? Sowas gibt's ja auch in so Bergbaubetrieben. Ging das in die Richtung? Es war aber dann eben mit diesen Töpfen oben auch wieder. Also es war ein bisschen komisch.
Ja, da, wenn man mit dem Spaziergangauge mal drauf guckt, das ist so ein Level, der erscheint mir jetzt nicht funktionabel zu sein. Das ist jetzt mehr so eine Aneinanderreihung von Gegenständen, von Objekten, die alle irgendwie was sagen, aber zusammen keinen Sinn ergeben. Im Gegensatz zu diesem Giftgasfeld eben, wo was erzählt wird, wo es eine Logik gibt. Aber hier, das war jetzt schon wieder so ein bisschen wie Sense Fortress. In dem Sinne so ein bisschen Perpetuum mobile. Das ist so selbsterhaltend, einfach nur ein fallengespicktes Areal. Aber jetzt nicht mehr darauf bedacht, mir zu sagen, okay, und hier wird das weiterverarbeitet, das ergibt alles Sinn. Das war ein bisschen quatschig.
Ja, eben. Also, das, ich finde, vor allem im Kontext mit dem vorhergehenden Areal wirkte es wie etwas, wo Sachen drin sind, wo ich dachte, so irgendwie passt das nicht. So für sich genommen ganz okay. Weiter oben kommen dann auch die Sachen, die ich erwartet habe. Da gibt es diese schmale Brücke und da sind riesige Zahnräder überall. Ne? Die bewegen sich und dann kommst du außen an so eine Balustrade, bist auf einmal oben auf dieser Festung und vor dir drehen sich jetzt auf einmal diese riesigen Windräder vorbei und sowas. Und das war cool. Das wirkte so wie frühe Castlevania-Level auf mich, wo man so von Zahnrad zu Zahnrad sprang in Castlevania, ne? Und jetzt hier halt eben siehst du nur diese Maschinen, die da links und rechts von dieser Brücke sind. Das war cool und das war eigentlich auch so ungefähr das, was ich mir vorgestellt hatte, aber das ist halt dieser eine Bereich und der ganze andere Kram, der dann dort in diesem Schloss existiert, der wirkte dann wieder so ein bisschen, wo ich dachte so, ich weiß nicht, passt das jetzt thematisch, was macht es hier, was will es mir sagen?
Ja, ich habe auch kurz ein bisschen gehofft, dass diese Zahnräder noch vielleicht einen kleinen Twist haben. Wir erinnern uns schon wieder, Sense Fortress Dark Souls 1, da gibt es ja auch Kugeln, die ganze Zeit da, diese riesen Steinfelsen, die ja die ganze Zeit durch die Level rollen. Und da stellt sich ja später heraus, das wird ja, diese Maschinerie wird die ganze Zeit beladen von solchen Riesentrollen. Die stehen da auf dem Dach und rollen da die Kugeln rein und befüllen diesen Mechanismus. Ja. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass man, wenn man hier hinter die Kulissen schaut, auch wieder sowas hat, dass man plötzlich sieht, da sind 25 Hollows, die irgendwie da im Kreis laufen und dieses Ding antreiben. Aber hier war dann einfach scheinbar so von unsichtbarer Hand bewegt sich halt diese Maschinerie.
Naja, von den Windrädern.
Entschuldige, meine ich doch. Bewegt sich hier die Maschinerie und da habe ich kurz gedacht, das wäre aber schön gewesen.
Ja, genau. Also das ist wirklich, das ist ein super Beispiel. Bei Sands Fortress, das war ein cooler Reveal. Ne? Man hat das vorher so ein bisschen hingenommen, so, ja, ist halt ein Spiel, da rollen halt manchmal große Kugeln irgendwo lang, ist halt ein Hindernis und dann stellt sich raus, ach guck mal, es gibt eine Spielweltlogik, was hier tatsächlich passiert und wie dieser Mechanismus überhaupt betrieben wird.
Genau.
Das war cool. Und hier gibt es das zwar natürlich auch, also es ist physikalisch logisch, dass das hier angetrieben wird durch diese riesigen Windräder und so, aber eben, was passiert in diesem Ding? Was ist das für ein komisches Schloss? Was ist Earthenpeak für ein Gebäude? Was macht es? Ist es wirklich eine gesteinsverarbeitende Industrie hier sozusagen? Mhm. Sieht aber gar nicht so aus. Wieso kochen sie oben Leute? Das war halt echt so das Ding, wo ich dachte, so, ich weiß es nicht, da wollten sie wieder so ein bisschen diesen Horror-Einschlag anscheinend so mit reinbringen und das an einer Stelle, wo er in dieser Form irgendwie, fand ich jetzt einfach, für mich nicht so richtig viel Sinn ergeben hat.
Nee, überhaupt nicht. Der Horror lauert hier ganz woanders, nämlich hinter der grauen Nebelwand.
Ja, genau. Ja. Wir können gleich dazu kommen. Eine Sache war noch ganz interessant, und zwar, wenn man außen über die, da kann man einmal so außen an der Fassade entlang, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, und da kann man einen Händler treffen. Hast du ihn auch gefunden?
Ja, da... Also ich habe ihn gefunden später, sage ich erstmal. Ich höre dir erstmal zu. Ich habe ihn später gefunden.
Okay, und er ist irgendwie auf der Flucht und da kannst du auch wieder, übrigens auch wieder für 2000 Seelen eine Leiter freischalten, um an der Fassade runterzuklettern. Und da habe ich auch erst gedacht, Wunder, was ich da alles kriege. Und das ist eigentlich nur der Weg zu einem Item. Das Interessante und der Grund, warum ich mir den Typen notiert habe, ist, der hat außerdem nämlich noch etwas in seinem Inventar, nämlich eine Miniaturleiter. Und dann habe ich gedacht so, oh krass, diese Miniaturleiter, die kann ich ja bestimmt gut gebrauchen. Da kann ich jetzt vielleicht in Zukunft auf irgendwelche Plattformen, die ich sonst nicht erreichen kann. Und ich dachte an diese Plattform-Enhancement Scopes, wo ich immer den Sprung nicht hinbekommen habe und dachte, da gehe ich dann hin mit meiner Miniaturleiter. Und dann komme ich da hoch. Haha! So, Problem, nicht genug Seelen. Also habe ich gedacht, ja, alles klar, mein Junge, bleib hier stehen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur zum Geldautomaten. Dann laufe ich also los, sammle diese Seelen ein und dann passiert das, was jetzt in diesem Spiel ständig passiert. Weil ich zwischendrin wahrscheinlich bei einem Bonfire gewesen bin. Also auf jeden Fall, ich komme wieder und er ist weg. Und er ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Ist auch nicht so, dass der jetzt irgendwo in Majula jetzt aber mal neben dem Lagerfeuer sitzt und dort seinen Miniaturleitershop aufgebaut hat. Er ist einfach weg. Und es ärgert mich so. Warum ist der weg? Genau wie der gute Händler, bei dem ich meinen Ramsch verkaufen konnte in hier das Ding mit den Schiffen.
Ja, ja. Also, ich bin dem auch begegnet, etwas später tatsächlich. Er war quasi meine Beschäftigung, um mich kurz von der Frustration von dem Bossgegner zu erholen, über den wir dann noch sprechen werden. Dabei habe ich nämlich mal geguckt, kann man hier noch irgendwas anderes machen, außer in diese scheiß Nebelwand reinlaufen und sofort sterben. Und dann habe ich gesehen, da geht's ja auch noch raus, genau denselben Weg, den du auch beschrieben hast, dann bin ich zu ihm hin. Und ich habe mir als allererstes gedacht, du siehst aber ganz schön okay aus dafür, wo wir uns hier gerade befinden, also am Rande eines Giftgastals, in der äußersten Balustrade von diesem Schloss, und der guckt mich an und erinnerte mich an so einen Charakter von Asterix und Obelix. Der sieht aus wie so ein gut gelaunter Gallier. Der ist auch gut genährt, der holpert mich so an. Ich hatte nicht das Gefühl, hier jemandem zu begegnen, der auf der Flucht ist oder in irgendeiner anderen schwierigen Situation. Und dann, genau wie du auch, öffne ich sein Inventar da, sein Händler-Inventar. Und dann steht, vorher sagt er zu mir, hier, er kann mir helfen, für 2000 Euro eine Leiter ausfahren. Da habe ich dann mir auch gedacht, okay, 2000 Euro ist eine ganz schöne Summe. Habe ich aber gesagt, komm, machste. Und dann hat er die Leiter ausgefahren. Dann bin ich die Leiter runtergegangen und dann stand ich genau wie du auch auf diesem komischen Vorsprung und dachte mir, mit Erinnerung an diesen Branch of York oder wie auch immer, dachte ich mir, muss ich jetzt hochgehen und eine zweite Leiter für nochmal 2000 Seelen kaufen, um noch weiter runterzukommen? Was soll das? Habe ich jetzt 2000 Seelen für hier einmal runtergehen und so ein Item aufsammeln ausgegeben? Und dann bin ich da wieder hochgeklettert und da wollte ich ihm schon die Meinung geigen, bin aber nochmal in sein Inventar gegangen und dann sah ich das nämlich auch. Eine Miniaturleiter? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und dann habe ich mir den Preis angeguckt und den hast du gar nicht gesagt. Der Preis beträgt 6.399 Seelen. 6.399 Seelen, das ist so ein Spaßpreis, habe ich mir gedacht. Das ist bestimmt so ein Spaßartikel. Ich kaufe mir den dann und denke mir, damit komme ich zu irgendeiner Plattform hoch, die ich vorher nicht erreichen konnte. Aber das Spiel sagt mir, nee, ist wirklich nur eine Miniaturleiter. Davon war ich fest überzeugt, André. Und dann habe ich mir gedacht, also, ihr kriegt mich nicht. Ich werde den Scheiß nicht kaufen. Zumal, und das kommt noch dazu, ich zu dem Zeitpunkt ja schon angefangen habe, mir den Level leer zu grinden. Und der war dann schon leer. Und da habe ich mir gedacht, weil ich sehr klug bin, wenn ich jetzt hier mit dem UFO wegfahre zu einem anderen Bonfire und da erstmal die Seelen zusammenhole und zurückkomme, ist der doch niemals wieder da. Der grinst doch schon. Ich sehe doch schon, der hat schon seinen einen Fuß zur Seite gestreckt, um loszurennen, sobald ich hier diese Balustrade verlasse. Da habe ich mir gedacht, so, nee, du hast jetzt hier 2000 Seelen von mir bekommen, hattest deinen Spaß, aber deine Spaßleiter für 6.399 Mark, die kaufe ich mir nicht. Und dann bin ich gegangen.
Das ist vor allem so eine geile, das wäre so eine geile Szene, wie so aus Zoolander. Weißt du, ob du das kennst, ja. Weißt du, da ist doch der Böse, ich glaube Mugatu oder sowas, den Will Ferrell spielt, und dann hat er das Modell von so einem Schulungscenter oder so, das er bauen will für Kinder, und sie zeigen ihm das. So.
Für Ameisen.
Ja, genau. Was ist das denn? Ist das ein Zentrum für Ameisen? Wie sollen wir die Kinder denn dort unterrichten, wenn sie gar nicht reinpassen? So stelle ich mir das mit deiner Leiter vor.
Ich glaube halt wirklich, dass dieser Preis ein Hinweis darauf ist, dass hier was nicht stimmt. Also 6.399, da saßen sie alle schon an einem 16-Stunden-Arbeitstag vorm Rechner und haben gesagt, das ist doch lustig, oder? Das ist doch morgen bestimmt auch noch lustig. Das checken wir nicht nochmal.
Was sind denn die durchschnittliche Anzahl der Seelen, die Spieler zu diesem Moment haben? Und dann kam raus 6.398. Und dann war ja, so, alles klar.
Das ist natürlich richtig ärgerlich, wenn natürlich, wenn die Miniaturleiter so eine Waffe wäre, die mit Stärke skaliert, dann beiße ich aber in den PC. Das wäre natürlich so ein Ding.
Das wäre echt, aber das wäre so ein Ding, wie wenn sie so einen Bubble-Head-Modus oder sowas eingebaut hätten, aber ja. Keine Ahnung, wir werden es nie erfahren, ey. Ja, nee. Du, weil du knauserig bist, ich, weil ich irgendwie zu häufig an einem Lagerfeuer Rast mache, wenn ich eigentlich einfach nur Seelen einsammeln sollte. Keine Ahnung, was die scheiß Miniaturleiter macht. Das wird mich jetzt auch noch lange in meinen Träumen verfolgen. Ich werde immer da sitzen und denken, oh Gott, wenn ich damals, das wäre alles nicht passiert, wenn ich diese Miniaturleiter gehabt hätte. Dann wäre alles anders gelaufen.
Ja, wäre auch anders gelaufen, wenn du deinen Giftring angezogen und gefunden hättest. Denn das, was wir jetzt machen werden, das erfordert im besten Falle einen Giftresistenzring.
Ja, dann ist es jetzt wohl soweit. Also man kämpft sich da so langsam Stockwerk für Stockwerk nach oben. Und am Ende dieser ganzen Geschichte steht Mytha, the Baneful Queen. Das ist der Boss von Earthen Peak. Auch relativ hübsch gemacht sozusagen. Also das ist so ein Zugang, der ist auch in so einem Gifttümpel schon. Da sind schon die letzten paar Meter, bevor es die Treppe hochgeht, zum Gang, der in dieser Nebelwand endet. Da sind zwei Wachposten vorpostiert in diesem Gifttümpel. Da kriechen auch noch welche von diesen Zombies rum. Da ist vorne eine von diesen Feuerzauberinnen platziert und ein paar von diesen explodierenden Fässern. Also ich sag mal, die letzten paar Meter schon zu diesem Boss, die sind schon ganz gut bestückt. Und dann kommt man also zu diesem Endkampf und Mytha ist im Grunde genommen so eine Medusa, ne? Also so eine Schlangengestalt und die trägt ihren abgeschlagenen Kopf selbst in der Hand. Aber dieser Kampf findet nicht einfach nur in irgendeiner Boss-Arena statt, sondern in einem riesigen Pool voll Gift.
Ja. Was ich gerufen habe, als ich den Raum betreten habe, war, aha, du hast diese Steinstatuen hier überall im Spiel platziert. War ja für mich erstmal sofort klar, dass wir jetzt den Übeltäter gefunden haben, beziehungsweise die Übeltäterin, die dafür verantwortlich ist, dass ich seit so vielen Stunden nach irgendwelchen Branches suche, um die Steinstatuen wieder aufzulösen. Und ich dachte wirklich ganz kurz, das ist sie. Das ist sie. Sie ist verantwortlich. Und ehrlich gesagt kann ich es mir immer noch gut vorstellen. Und dann dachte ich als zweites daran, jetzt bin ich mal gespannt, ob du dich noch erinnern kannst, an die eine Begegnung mit einem Invader zurück, vor vielen, vielen Stunden in einer der anderen Burgen, der dieses Medusa-Schild hatte. Dieses Schild, mit dem er mich da so zu Tode vergiftet hat durch sein Anstupsen. Das hatte ja so ein Schild, das sah aus wie so ein Gorgo-Kopf und mit so einer ganz, mit so einem kleinen, ja, mit einer Nase, die quasi wie so eine kleine Spitze nach vorne verjüngt war. Und damit hat er mich ja so oft gepiekst, dass ich dann wegen Gifttod gestorben bin. Und ich dachte ganz kurz, ach, hier hat der seine Waffe her. Hier ist das, hier laufen alle Fäden zusammen. Jetzt verstehe ich dieses Spiel. Ja, und dann ging's los. Und was soll ich sagen? Also, ich kann's dir direkt sagen, beim ersten Mal hat da gar nichts geklappt. Musste erstmal checken, was hier gerade passiert. Gift überall, eine verschiedene Reihe von Angriffsmustern, die sie anzubieten hat, von der Distanz bis zum Nahkampf. Dann, wie gesagt, man kämpft die ganze Zeit in diesem Giftpool. Boah, da musste ich erstmal mich kurz aufrecht wieder hinsetzen.
Ich hab gedacht, am Anfang noch, ah ja, das geht schon. Weil es ging irgendwie ganz gut los. Ich machte eigentlich ganz ordentlich Schaden bei der. Und wir erinnern uns, ich bin ja eigentlich auch schon ziemlich hoch gelevelt eigentlich. Wahrscheinlich viel zu hoch. Also das heißt, ich ging in diesen Kampf rein, wurde natürlich dann relativ schnell vergiftet, musste Estus verfeuern, kannte ihre ganzen Angriffsmuster noch nicht und so. Aber das, was ich da sah, was ich auf ihrer Lebensleiste abspielte, das ließ mich erstmal relativ zuversichtlich in weitere Anläufe hineingehen. Ich habe erst gedacht so, ja, okay, das ist im Grunde genommen jetzt ein Bosskampf mit Zeitlimit. Ne? Ich krieg sehr schnell diesen Giftmalus, meine Lebensenergie tickert runter. Ich muss also schnell sein, ich muss die schnell beseitigen, aber das kriegen wir schon hin, habe ich mir eigentlich gedacht. Weil, wie gesagt, es sah so aus, ich mache ja ordentlich Schaden. Und außerdem hatte sie relativ großzügige Zeitfenster, die Arena, da sind keine Hindernisse, die ist weitläufig. Man konnte sehr gut auf Distanz gehen zu ihr. Das heißt, also, ich hatte auch immer wieder Zeit zwischendrin, Estus zu kippen. Auch das ließ mich eigentlich glauben, das ist jetzt kein allzu schwieriges Puzzle, was mir hier präsentiert wird. Und dann ging das Verrecken los.
Mhm.
Dann ging das Verrecken los und es hörte nicht auf. Ich weiß nicht, wie oft ich da gescheitert bin, aber es war viel. Es war sau viel. Irgendwann lief's mal gut und dann stellte sich raus, ach guck mal, die heilt sich zwischendrin. Ja. Das ist ja lustig. Ja. All meine Prognosen von wegen so, naja, komm, aber jetzt hier noch ein paar Mal, da noch 10 Mal mehr drauf und dann ist die doch weg. Schwupps, raus aus dem Fenster damit so. Ja, da müssen sie ihre ganzen Erwartungen, wie dieser Bosskampf abläuft, doch nochmal nachjustieren, Herr Feschke. Und es ging nicht. Ich bin einfach nur die ganze Zeit nur kaputt gegangen.
Ja. Also es gab für mich es waren eigentlich sogar womöglich 3 Phasen der Eskalation während dieses Bosskampfs, während dieses Kapitels in meinem Spieldurchgang Dark Souls 2. Das erste Kapitel war natürlich erstmal eine Weile versuchen. Ihr habt auch verstanden, das ist hier ein Zeitspiel. Du musst möglichst schnell diesen Kampf hinter dich bringen, weil du immer wieder dieses Gift schluckst. Trotz Ringen, trotz Resistenzen, die du schon mitbringst mit deiner Rüstung und so weiter. Du musst dich hier wirklich beeilen. Immer nah ran, immer bedrängen. Dann habe ich gemerkt, es klappt einfach nicht. Ich sterbe hier ständig. Ich muss irgendwie versuchen, das war mein nächster Gedanke, die Arena für mich auszunutzen. Es ist gar nicht so einfach nur eine kreisrunde Arena für sich auszunutzen, wo nix ist, bis ich mir dachte, vielleicht ist hier ja doch was. Womöglich ist diese Arena ja gar nicht ebenerdig, sondern es gibt vielleicht so Inselchen, weißt du, so Inselchen, wenn du dich auf die drauf stellst, dann berührst du nicht das Gift. Also vielleicht muss ich hier diese Spots finden, in denen ich länger stehen kann, ohne dass immer die ganze Zeit Gift runtertickert. Und dann kannst du dir aber vorstellen, wie ich vor meinem Fernseher stand. Da bin ich aufgestanden, nach vorne gelaufen und hab aber mir jeden Pixel auf meinem Monitor angeschaut. Also ich hab überall geguckt, sehe ich hier irgendwo eine Erhebung. Ich hab wirklich Expedition in diesen Bosskampf reingemacht, ohne zu kämpfen, sondern nur durch die Arena zu warten und mir in diesen 20 Sekunden so viel wie möglich einzusaugen von diesem Areal, wie ich konnte, weil ich nach diesen Inselchen gesucht habe. Da war nichts. Dann dachte ich mir, okay, nächster Weg, ich benutze ein anderes Spielsystem zu meinem Vorteil. Es gibt ja auch diese Eigenschaften, wenn man ein Level abmacht, ich glaube, das heißt Adaptability. Das steigert deine Giftresistenz. Und dann dachte ich mir so, vielleicht ist einfach mein Weg zum Glück, jetzt 200 Level zu farmen und die Adaptability einfach bis zum Maximalwert zu schrauben. Und dann habe ich angefangen, bin durch die Spielwelt gereist, überall mit Schnellreise. Übrigens dann Goodbye Miniaturleiter-Mensch, hier war es dann entschieden, der war ja dann weg. bin ich durch die Spielwelt gefahren, wie so ein fahrender Zirkus des Todes und habe überall noch die Gegner mitgenommen, die ich so finden konnte. Hab dann aber auch nach 2 Level-Ups gedacht, das dauert ja wirklich wahnsinnig lang. Ich kann doch jetzt hier nicht nochmal 15 Level nur Adaptability dingsen. Das ist also auch nicht der Weg. Dann bin ich wieder zurück in diese Keep und dachte mir so, wenn schon das Spiel selbst mir keine Hilfe ist, dann vielleicht die Menschheit. Und dann habe ich meine Humanity geschluckt und geguckt, gibt's denn hier irgendwo Summoner, die ich beschwören kann, die zufällig nichts Besseres zu tun haben, als den bis dato nervigsten Bosskampf der ganzen Welt mit mir zu bestreiten. Tatsächlich, ohne Witz, fand ich ein Siegel auf dem Boden kurz vor dem Bosskampf. Das ist direkt 2 Meter vor dem Durchgang. Dann habe ich beschworen den edlen Ritter namens Booty Shaker 92. Dankeschön nochmal. Ein hoffnungslos unterlevelter Typ, der mit mir da reingegangen ist und sofort tot war. Booty Shaker 92 hat die Giftlache berührt, sofort gestorben, aber sofort. Und dann ich natürlich auch. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jedes Mittel erschöpft, das mir eigentlich zur Verfügung steht, bis auf eines. Und dann ist mir mal wieder aufgefallen, was ich für Hemmungen habe, André, Items in meinem Inventar zu benutzen. Da gibt's ja so Dinge wie, schlucke dieses Kraut und deine Ausdauer wird vorübergehend erhöht oder nimm das und deine Waffe macht Blitzschaden. Und ich traue mich immer nie, das zu nehmen, weil ich mir denke, ich sterbe ja sowieso und dann ist dieses Consumable-Item ja weg. Aber jetzt war ich an einem Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, also jetzt, ich bin jetzt hier schon seit Wochen, bin ich hier an diesem grauen Nebelscheiß. Es kann nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, du nimmst einfach alles, was du in deinem Inventar hast, von irgendwelchen Ascheklumpen, die du dir unter die Nase streust, bis hin zu Gräsern, die ich kilogrammweise gegessen habe, bis du nichts mehr hast und dann gehst du nochmal rein. Und dann bin ich da auch reingegangen und ich habe geleuchtet, also wie so eine Dorfdisco am Samstagabend um 10 Uhr. Also ich hatte Buffs, ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Ich habe geleuchtet, ich habe gestrahlt, ich habe eine Aura um mich herum gegeben, unglaublich, bin da rein und dann hat es tatsächlich geklappt und jetzt gab es nochmal einen Moment, wo ich dachte, jetzt will mich das Spiel doch wirklich in den Arsch beißen. Ich habe diesen Bosskampf geschafft, ich war richtig glücklich, ich habe wirklich gejubelt und dann sah ich aber, Moment mal, ich stehe ja jetzt immer noch in dem Gift und dieses Gift tickert weiter meinen Lebensbalken runter, aber das Spiel ist gerade noch dabei zu verstehen, dass ich den Bossgegner besiegt habe. Sie war tot, aber das Spiel hat noch nicht mehr die Einblendung gegeben und dann bin ich tatsächlich gestorben, André.
Alter, das ist genau so.
Ich bin gestorben.
Genau.
Unglaublich.
Das bei ist dir auch, genau oder was? Genau so passiert, pass auf.
Ey, Wahnsinn.
Oh Gott, das ist ja großartig. Eigentlich ist es schrecklich. Ich dachte, ich habe hier das Highlight. Okay, weil bei mir war es, also die auch hier, die Progression des Leidens, ja, die Passion Andres, war also ganz ähnlich. Bei mir auch, ich bin dahin, jedes Mal wieder hat mir meine Ohrfeige abgeholt. Okay, irgendwann kristallisierte sich raus, das wird so nix. So, dann habe ich also auch gedacht, so, was haben wir denn an Items? Bei mir ist es so, ich hamster die zwar auch, aber immer, wenn ich an so einen Moment komme, denke ich mir, so, alles klar, jetzt guckst du mal bitte schön, was da in dem Rucksack inzwischen alles rumfliegt, ja? Auch ganz unten bei den halb durchgebrochenen Keksen von vor 2 Jahren. Und dann habe ich angefangen, natürlich erstmal dieses Poison Moss zu fressen, das ja die Giftresistenz erhöht. Immer noch verreckt. Das Poison Moss tickerte runter. Ich dachte mir so, nee, okay, das ist offensichtlich auch nicht die Lösung. Dann habe ich mir gedacht, so, jetzt ziehst du dir alle Klamotten an, die du besitzt, die irgendwie nur Giftresistenz erhöhen. Der ganze Rest ist dir egal. Problem natürlich, nichts davon hat auch nur in seinem Leben mal in der Nähe einer Titanitscherbe gelegen, ne? Also null gelevelt. Das ist halt alles noch so richtiges Basic Equipment, was irgendwie gefühlte 100 Punkte unter allem ist. Aber es hatte höhere Giftresistenzen als die Klamotte, mit der ich rumgelaufen bin. Hab gedacht, das ist es. Auch nicht. So. Und dann bin ich nämlich auch an den Punkt gekommen, an dem du schon warst. Hab mir gedacht, so, alles klar. Der Easy Mode von Dark Souls 2 ist, haben wir gelernt, Beschwörungen. Also bin ich auch losgezogen. Ich habe aber jetzt nicht den Player also ne, den menschlichen Mitspieler irgendwo gehabt, sondern es gibt ja immer diese NPCs. Die sind jetzt hier in diesem Schloss ein bisschen verteilt. Und dann habe ich also auch meine Human Effigy gefressen, bin losgezogen, habe diese Dinger gesucht. Und ich habe 2 Shades gefunden. Das Problem damit ist, die lagen eben nicht direkt vorm Eingang. 2 Shades einzusammeln bedeutete, danach muss ich mich wieder zurück zum Bossgegner kloppen. Und was dann passiert ist, ist, meine Hauptwaffe, die gut gelevelte Waffe, ist ständig während des Bossfights kaputt gegangen, weil ich vorher schon beim Einsammeln der Shades zu viel kämpfen musste. Und dann bin ich mit denen auch regelmäßig verreckt. Dann haben wir es aber auch so im, weiß ich nicht, vielleicht im 3. Anlauf irgendwie geschafft. Und dann war es wie bei dir. Ich hatte sie gerade so besiegt. Es wird schon Victory Achieved eingeblendet.
Ja, ja.
Aber die Seelen sind noch nicht auf meinem Konto gut geschrieben und ich sterbe. Und es gilt nicht.
Ja.
Und ich so, na. Da habe ich erstmal Pause gemacht.
Du, das war richtig schlimm. Da habe ich auch wirklich, also, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das war echt intensiv negativer Moment. Also, da habe ich es schon geschafft und dann muss ich das nochmal alles machen und dann nochmal so schnell auch schaffen, dass noch genug Puffer ist für das Spiel, mir das gut zu schreiben und dann musst du ja noch aus der Arena schnell rausrennen. Du teleportierst ja nicht ins Glück, sondern du musst selber den Ausweg dann finden. Das ist dann relativ einfach, aber trotzdem, Mensch du, also das hat mir alles nicht gefallen. Also, das war wirklich...
Also vor allem, also wenn das erledigt wäre und dann stirbst du, dann würdest du ja trotzdem, dann wäre ja die Bossarena leer beim nächsten Mal.
Ja, aber das ist trotzdem ein Scheißgefühl.
Ja,
das ist wie, weiß ich nicht, wenn du einen Massagetermin hast und du freust dich drauf und gehst hin und dann du ziehst dich schon aus und dann sagt die Person, hier ist das Öl, viel Spaß. Und dann musst du das selber machen. So fühlt sich das an. Es ist dieses mir wurde hier gerade ein schönes Gefühl genommen. Das ist es.
Ich finde, das ist, also ich hätte das zu diesem Zeitpunkt, hätte ich das mit Handkuss genommen. Ja.
Nee.
Also besiegt, gestorben und dann bleibt sie aber besiegt. Ja, mir war alles recht hinterher. Also ich bin da wirklich so oft gescheitert. Und dann aber auch vor allem, ich fing ja jetzt an, wirklich wertvolle oder aus meiner Sicht wertvolle Ressourcen zu verbrauchen. Also erstens, ne, diese ganzen Heil-Items sozusagen, die tickerten ja runter. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon längst vergessen, dass es ja unten diesen Händler mit den Gift-Items gab, zu dem ich hätte gehen können.
Oh Gott, ich auch. Ich auch. Völlig vergessen.
Ja. Aus meiner Sicht war das, in meinem Kopf war das so ein, oh Gott, nein, wo konntest du denn überhaupt dieses Moos farmen? Was machst du denn jetzt, um Himmels Willen? Hättest du doch nur die Miniaturleiter von dem Zwerg gekauft. Wahrscheinlich war das die Lösung. Ja. Und dann auch vor allem natürlich die Human Effigies. Ich muss ja jedes Mal eine Human Effigy fressen, um diese Shades zu beschwören, um dann mit denen da rein zu marschieren, nur um wieder auf den Sack zu kriegen. Und das ist so, die Human Effigies wollte ich mir eigentlich immer aufheben, ja, für später, wenn ich sie dann wahrscheinlich nochmal viel dringender brauchen würde.
Mhm.
Und also es war einfach ein Elend. Und dann halt auch diese Geschichte mit, dass mein gutes Scimitar +8, das zerbricht mir im Kampf. Das bedeutet dann wieder zurück nach Majula, das Ding reparieren lassen. Ich habe überlegt, muss ich den Repair Powder benutzen? Ich habe doch auch so wenig Repair Powder. Ich habe doch nichts. Ich bin doch ein ganz armes Ding, ja? Was soll denn das? Ich laufe hier sowieso schon offensichtlich in Lumpen durch die Gegend, die nicht mal ein bisschen Gift aushalten. Das war ein einziges Elend. Und dann habe ich noch gedacht, jetzt wird alles besser, weil ich habe dann oben einen Geheimraum entdeckt. Da ist auf einer Galerie oberhalb des Zugangs zu diesem Bossgang, der zur Nebelwand führt. Da ist ein weiteres Bonfire versteckt. Und jetzt hatte ich ein Bonfire, von dem aus musste ich mich nur noch runterfallen lassen und stand quasi schon in diesem Gang mit diesen 2 Guardians. Und dann konnte ich einfach...
Oh, wirklich?
Ja, ja,
oh.
Ja. Also jetzt fiel wenigstens dieser ganze elende Anreiseweg weg. Und da dachte ich schon, okay, das war's jetzt. Jetzt verlierst du nicht unterwegs, ne? Vorher hast du halt unterwegs immer noch mal hier und da vielleicht einen Treffer eingesteckt. Du hast dein Schwert schon irgendwie benutzt. Das Problem war nur, ich habe ja so schon kein Land gesehen. Ich brauchte also meine Shades. Und um meine Shades einzusammeln, musste ich dann trotzdem wieder quer durch die Botanik laufen. Es hat mir also eigentlich auch nichts gebracht. Und es war wirklich, ich habe echt, das hat sich über locker 3 Tage jeweils mit irgendwelchen Spielsessions erstreckt, wo ich immer probiert, gescheitert, nur wertvolle Ressourcen verbrannt, keinen Bock mehr, Konsole aus, mache ich morgen weiter. Und dann sozusagen. Jetzt ist die Frage, wie hast du das gelöst? Hat es einfach irgendwann geklappt?
Die Sache mit, also, was meinst du genau?
Also der Bossfight?
Ich habe einfach nur, bin angerannt. Ich habe einfach nur angerannt und habe dann irgendwann so gut diesen Kampf beendet, dass mir das Gift da auch nichts mehr angetan hat.
Okay, weil es gibt eine Lösung für diesen ganzen Scheiß tatsächlich.
Oh nein.
Und die habe ich aber auch nicht ganz alleine gefunden, sondern ich habe dann meinem Frust, wie immer, habe ich das meinem Bruder geschrieben, der schon alle Dark Souls dieser Welt gespielt hat. Mhm. Und der hat dann gesagt, es gibt da was, das du machen könntest, was dir das Leben leichter macht in diesem Areal. So, das habe ich als Hinweis bekommen. Und dann bin ich natürlich losgedingst und habe mir gedacht, so, alles klar. So, was gibt's hier? Was habe ich übersehen? Und es ist eigentlich eine ziemlich bekloppte Geschichte, was man dort machen kann, / muss. Und zwar dieses Bonfire, bevor ich mein verstecktes Bonfire gefunden habe, da gibt's ja dieses andere, von dem man die ganze Zeit losläuft. Das ist da so ungefähr so ein, 2 Stockwerke tiefer noch, ne? Mhm. Und da steht vorne, wenn du von deinem Bonfire trittst, du durch so eine Tür wieder in diese Burg hinein, und da siehst du direkt da vorne steht eine von diesen großen Ritterwachen mit so einer Lanze. Mhm. Und neben der gibt's einen klitzekleinen Weg außen, der führt zu diesem großen Windmühlenrad hoch. Und wenn man den geht, dann stellt man fest, an der Stelle kannst du was machen. Und du kannst dort das Folgende machen, du kannst das Ding mit deiner Fackel anzünden.
Oh nein.
Und dann bleibt es stehen. Und das ist es, was das Gift hochpumpt. Und dann ist der ganze Giftpool leer auf einmal.
Also ich ärgere mich, aber es hält sich noch knapp in Grenzen, weil wir erinnern uns ja in diesem Spiel noch kein einziges Mal eine Fackel benutzt und werde es auch hier wahrscheinlich nicht tun oder hätte es auch hier nicht getan. Aber gleichzeitig ist es auch schlimm.
Also das war wirklich, ich hätte das ohne diesen Hinweis nicht mehr entdeckt. Ich war ja jetzt eigentlich schon an einem ganz anderen Bonfire unterwegs. Mir war das vorher nicht aufgefallen, also dieser kleine Weg ist mir aufgefallen. Ich bin den auch schon mal 3 Schritte lang gegangen und dann habe ich relativ schnell festgestellt, der endet ja erstmal im Nix, ne? Und du müsstest halt, ich musste wahrscheinlich genau 5 Animationspixel weiter, dann wäre diese Einblendung gekommen, die ja als Hinweis fungiert, hier kannst du was machen. Aber das habe ich nicht getan. So, und also ich wäre jetzt, ohne dass mir jemand gesagt hätte, jetzt du musst, da ist was, da gibt's was, ne? Und dann denkst du natürlich auch, was ist denn überhaupt logisch? Was, es muss ja irgendwo ein Schalter oder was auch immer muss es ja geben oder keine Ahnung was. Und dann, das hätte ich nicht mehr entdeckt, also ohne externe Hilfe in dem Falle. Und ich weiß auch echt nicht, wann, also ich hatte es ja dann mit Hilfe von 2 NPC-Unterstützern nominell schon mal geschafft. Ich bin dann halt nur eine halbe Sekunde zu früh verreckt. Ich denke, das wäre dann irgendwann auf diese Art und Weise zu Ende gegangen. Und aber da habe ich auch gedacht, so um Himmels Willen, ich weiß es nicht. Einerseits irgendwie geil, also die, ne, diese Idee, da ist dieser Bossfight und der ist richtig schwer, aber du kannst hier, ne, sozusagen was machen. Im Nachgang denke ich auch so, ja, ist ja gar nicht so unlogisch. Denk doch mal, ne, irgendwas pumpt da die ganze Zeit Gift rein. Da läuft ja auch in dieser Boss-Arena wie aus so kleinen Brunnen, die ist ja umgeben von lauter so komischen Brunnen, wo dieses Gift rausläuft.
Ja.
Du siehst, da ist also ein riesiger Mechanismus die ganze Zeit in diesem Schloss. Das, und dann habe ich und auch rückblickend gedacht, so, ach, Harvest Valley, überall Giftnebel. Anscheinend ist das, was sie harvesten, diese Giftsuppe für die Mither, weil sie hier oben da ihre Verjüngungskur, ne, das ist ihre Eselsmilch sozusagen und so weiter. Aha.
Ja. Jetzt kommt das alles zusammen. Ja, na gut.
Aber, ich wäre da in 1000 Jahren nicht. Ich wäre da noch 500 Mal dran vorbeigelaufen, ja, beim Einsammeln von irgendwelchen NPCs. Ich hätte geflucht, hätte die ganze Zeit gesagt, was ist das für eine Scheiße? Wer kommt auf die Idee, eine Giftarena zu machen? Wir hatten doch das Giftareal schon mit den spuckenden Giftstatuen. Wir müssen doch nicht immer nur Gift. Denk doch noch was anderes aus und so weiter und so fort. Ja, aber da wäre, glaube ich, echt nichts mehr passiert. Ja, und dann, das dann erledigt war.
Ja, das ist ja easy dann.
Dann war das nix.
Das ist ja easy. Ja, krass, nochmal mit dem Twist hier rausgegangen. Hätte ich nicht gedacht. Also wirklich, da hätte ich nicht gedacht. So ein Müll.
Ja, nee, aber.
So ein Müll.
Boah, das war wirklich. Ich überlege, ob es irgendeinen Moment auch im ersten Dark Souls gab, wo ich dann die ganze Zeit so dermaßen gescheitert bin und so festhing und mir fällt es zumindest nicht mehr ein. Also, ja. Das war wirklich bitter. Und es war auch so eine Scheißkonstellation, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, so, ich habe das Gefühl, ich kann es durch einen Zugewinn an Skill irgendwie nicht ausgleichen. Ich verliere einfach zu viel. Ich muss das über Giftresistenz machen. Das ist ein Problem des Charakterskills, nicht des Player-Skills per se. Und das aber auch wiederum bedeutet, was will denn das Spiel? Denkt, sitzt es jetzt wirklich da und sagt, haha, du hast halt nicht Gift gelevelt, du Arschloch, viel Spaß, ja. Besorgt, sieh zu, dass du diese Rüstung hochlevelst oder sieh zu, dass du jetzt auf einmal noch deinen Charakter mit Giftresistenzen ausstattest oder sonst irgendwas.
Es ist halt auch gemein, dass es hochpumpt, weil wenn überall so Einlasskanäle wären, weißt du, in dieser Arena zum Beispiel, die das Ding mit Gift ständig angefüllt lassen, das finde ich, geht eher ins Auge, weil man dann denkt, ja, warte mal, wenn es hier einen Zulauf gibt und ich dem Spiel jetzt mal zutraue, kohärent zusammenzuhängen, dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, den Zulauf auszumachen. Aber durch dieses Hochpumpen ist das ja wie von Geisterhand und man denkt sich, naja, ist halt ein Spiel. Hier ist halt jetzt Gift.
Ja, und genau, und es ist ja auch nicht so, dass du die ganze Zeit, das Schloss ist nicht durchzogen durch irgendwelche Glasrohre, wo du siehst, da wird ja Gift durchgepumpt die ganze Zeit oder sowas. Also dieser Mechanismus ist jetzt nicht irgendwie durchschaubar. Du weißt, da ist ein Mechanismus. Du hast keine Ahnung, was der macht. Das vorher sah eher aus wie eben so ein Bergbaubetrieb. Ja, da war viel Gift, lalala und so weiter. Also, wie gesagt, im Nachgang ergibt es schon irgendwo einen Sinn jetzt auf einmal. Mhm. Aber währenddessen, ehrlich gesagt, nee, also da war keine Ahnung. Ne? Also vielleicht gibt es andere Leute, die einfach genau die richtigen Hinweise für sich abspeichern. Ne? Aber keine Ahnung. Ich bin aber auch ehrlich gesagt, also so einfach vom Mindset her gar nicht in diese Richtung gekommen.
Nee.
Ich habe nicht gedacht so, das ist ein Puzzle. Das ist bestimmt nur ein Puzzle. Denk mal logisch nach, was ist denn jetzt hier so im Zusammenhang und so weiter. Was könnte denn jetzt hier, ne? Und dann so, die Windmühle, die treibt doch alles an. Da musst du bestimmt mal gucken. Also auf solche Ideen könnte man ja kommen. Aber
Übrigens, wollte nur sagen, Puzzle ist schon wieder ein gutes Stichwort für das, was danach schon wieder kommt. Weil danach kommt schon Areal wieder, wo ich auch schon wieder dachte, wir haben eine neue Steigerung der Frustration gefunden. Weißt du, was ich meine? Also, na, wir werden es dann drüber sprechen, aber es geht noch munter so weiter, muss ich sagen.
Ja, danach gibt's andere, aber so schlimm ist es nicht, wie das jetzt.
Nicht mehr auf die Art, ja.
Also ganz so schlimm ist es nicht. Und immerhin, also es geht geil los, finde ich. Das Erste, was man sieht, ist richtig geil.
Ja, finde ich auch. Aber das verraten wir nicht. Aber das finde ich auch. Da habe ich auch dir in Großbuchstaben geschrieben. Ja,
ganz genau. Nee, das verraten wir nicht, zumindest nicht mehr diese Woche, meine Damen und Herren. Das war's mit Earth and Peak. Das war's mit den Dark Souls Diaries für diese Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Dann erzählen wir weiter.